Bremen 2 Gesprächszeit.
Am Mikrofon begrüßt sie Zipporah Robina. In der heutigen Gesprächszeit spreche ich mit der Autorin Silke Zacharias. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Sie sind mir jetzt gerade aus Worpswede zugeschaltet. Die Technik macht es möglich, sonst würden wir nämlich hier im Studio sitzen. Aber in Zeiten von Corona haben wir ja beschlossen, dass wir versuchen, Abstand zu halten. Und so sprechen wir jetzt über Ihr Handy quasi. Und das freut mich sehr, dass das geklappt hat. Sie leben in Worpswede, aber Ihre Familie stammt ja eigentlich aus Hamburg. Und man kann sagen, es ist eine Familie von Seefahrern.
Ja, das ist richtig. Mein Großvater war bereits Seefahrer und mein Vater hat dann nachher die Tradition fortgeführt und hat dann auch noch die große Seefahrtsschule gemacht.
Er war Kapitän, Ihr Großvater war Walfänger. Können Sie sich erinnern, wie alt Sie waren, als Sie das erste Mal darüber gesprochen haben?
Na, sagen wir so, mein Großvater war ja nur ein halbes Jahr auf Walfang. Er wollte sich mit dem Walfang das Geld verdienen, um die Seefahrtsschule zu machen. Also er wollte gerne eben auch Kapitän werden und hatte bereits ein Kind und wollte nun damit sich das Geld dazu verdienen. Und dadurch, dass gleich danach der Krieg ausbrach, war das im Endeffekt nicht mehr möglich. Aber er war in dem Sinne kein Walfänger, sondern hatte sonst eben auf Schleppern gearbeitet oder eben im Hafen. Ja, und eben daher nur ein halbes Jahr.
Aber es war schon eine sehr ungewöhnliche Zeit. Hat er denn darüber jemals gesprochen?
Also ich habe davon erfahren, da war ich ungefähr 8. Da hörte ich das erste Mal, dass er auf Walfang war. Und ich fand das unglaublich, weil in meinen Gedanken war das dann so, dass mein Großvater auf einem kleinen Boot war. Einer war am Rudern und er stand an der Harpune. Und erst viel später erfuhr ich dann, dass er auf einem Fabrikschiff gearbeitet hat und dass das natürlich ganz andere Dimensionen hatte. Er hat allerdings sehr wenig darüber gesprochen, weil natürlich auch danach wurde er dann gleich eingezogen in den Krieg und er hat dann ja über die ganze Zeit wenig oder gar nicht gesprochen. Und als er verstarb, bekamen wir dann sein Tagebuch in die Hand, das er während der Walfangzeit täglich geschrieben hatte und ebenfalls Fotos, die ein Reporter, der die Fahrt begleitet hat, gemacht hat und meinem Opa überlassen hatte. Und dementsprechend erfuhren wir dann eigentlich erst so richtig, wie das Ganze vonstatten ging und was er da erlebt hat und was er gemacht hat.
Sie haben, als Sie das Tagebuch erhielten, beschlossen, ein Buch zu veröffentlichen, eine Walfangreise auf der Walter Rau 1938, 1939. Und warum Sie sich entschlossen haben, dieses Tagebuch zu veröffentlichen, darüber sprechen wir in der Bremen 2 Gesprächszeit. Zu Gast heute ist die Autorin Silke Zacharias, Enkelin des Walfängers Heinrich Wickede. Sie hören die Bremen 2 Gesprächszeit, heute mit der Autorin Silke Zacharias aus Worpswede. Ihr Buch über die Reise ihres Großvaters auf einem Walfänger ist 2017 erschienen, Frau Zacharias. Sie haben aber das Tagebuch eigentlich schon vorher bekommen. Warum hat das so lange gedauert, bis es veröffentlicht wurde?
Ja, also als ich das bekommen habe, da war für mich sofort klar, das muss an die Öffentlichkeit. Das ist ein historisches Dokument. Aber mir fehlte zum einen noch das Selbstbewusstsein, das auch wirklich dann so in die Öffentlichkeit zu bringen. Und zum Zweiten habe ich auch lange auch immer wieder daran gearbeitet, das entweder einmal ein bisschen umzuschreiben. Dann habe ich gedacht, nein, ich lasse es doch als Original. Dann die Fotos so einzugliedern, dass es thematisch passt. Dann war natürlich eine lange Zeit die Suche nach einem Verlag. Das war ja natürlich auch sehr schwierig. Und ja, dann 2017 bzw. dann 2016 hatte ich dann beschlossen, so heute ist es möglich, in einem Selbstverlag das zu machen. Jetzt bringst du dieses Buch zu Ende und bringst es in die Öffentlichkeit. Und dann fand ich wirklich so 2 Tage vorher, bevor ich jetzt sagte, jetzt machst du es so, einen Verlag, der Falkenberg Verlag, der mich dann so unterstützt hat.
Und Sie haben ja, wie gesagt, dieses Tagebuch schon ein bisschen länger gehabt, haben immer wieder darin gelesen, geblättert.
Genau.
Haben Sie Ihren Großvater wiedererkannt auf diesen Seiten?
Absolut. Es war nochmal eine intensive Begegnung mit meinem Großvater. Man muss dazu sagen, mein Großvater stand mir sehr nahe. Ich habe ihn über alles geliebt und ich hatte ihn auch, Gott sei Dank, 20 Jahre. Und wir hatten ein enges Verhältnis, auch von meiner ganzen Familie. zu meinen Großeltern und waren eben auch viel bei denen. Und als er starb, war ich bei ihm, habe die Hand gehalten. Also ich hatte auch wirklich so diese ganz tolle Nähe. Und als ich dann das Tagebuch las, zum Teil immer ein bisschen auf ja, das übersetzte Plattdeutsch, was ja seine Muttersprache ist oder war, ich hörte ihn. Ich hörte ihn reden und ich erlebte ihn auch noch mal so mit seiner Liebe zur Natur und wie er eben auch Sachen wahrnahm, die gar nichts mit dem Walfang zu tun hatten, die Robben, die Pinguine, Sonnenaufgänge und Untergänge. Und das war eben mein Opa, der eigentlich dieses an sich den Walfang ablehnte, der auch immer wieder sagte, oh meine Güte, was für viele Tiere werden hier geschlachtet und es ist ganz schrecklich. Bloß damals war natürlich auch Naturschutz noch kein Thema und es war längst nicht verpönt, Wale zu fangen.
Sie haben ja gesagt, dass er wirklich täglich in sein Tagebuch geschrieben hat. Der Hintergrund war ja auch, weil er sich daran erinnern wollte. Er war 7 Monate unterwegs. Der allererste Eintrag wurde gemacht am 6. Oktober 1938. Und er schrieb da Folgendes.
Am 26. September 1938 musterte ich auf dem Walfangschiff Walter Rau an. Es ist die zweite Fahrt, die Walter Rau mit seinem Schiff samt den Fangbooten unternehmen lässt. Ich hoffe, dass ich genug Geld für die Seemannsschule verdienen kann. Das hängt davon ab, wie viele Wale wir fangen werden.
Da haben Sie schon mal angesprochen, dass er das Geld eben haben wollte, um die Seemannsschule besuchen zu können. Er hatte bereits einen Sohn, einen 9-jährigen Sohn. Seine Frau war gerade schwanger mit ihrem Vater. Das war für ihn sicher auch eine Überwindung, sich jetzt auf diese lange Fahrt zu begeben.
Es kommt in dem Buch nicht raus. Ich weiß auch nicht, ob mein Großvater es da schon wusste oder ob er das dann auch erst während der Fahrt erfahren hatte. Denn mein Vater wurde am 22. März geboren. Also darüber sagt er nichts, darüber schreibt er nichts.
Aber er hat auf jeden Fall in diesem Tagebuch seine Erlebnisse, seine Eindrücke geschildert. Nicht nur das, was mit dem Walfang zu tun hat. Da kommen wir später noch drauf. Da war er, wenn es darum ging, eigentlich sehr sachlich. Er hat dann nur geschrieben, manchmal so und so viele Wale wurden geschossen, so und so viele wurden verarbeitet.
Ja, ja.
Wenn wir nochmal zurückgehen in diese Zeit, das war ja 1938. Warum wurden eigentlich so viele Wale gefangen?
Deutschland hatte damals schon beschlossen, dass sie unabhängig werden müssen und waren gerade von Fett noch sehr oder von Fetten noch sehr von Norwegen abhängig. Und nun sollte diese sogenannte Fettlücke geschlossen werden und dadurch hatte Walter Rau, es war ja ein Margarineproduzent, der ein großes Werk hatte, der hat dann zusammen mit der Regierung die Walfangflotte, das Mutterschiff samt den Fangschiffen gebaut oder bauen lassen. Und dementsprechend eben wurden die Wale gefangen, um das Fett zu lagern, zu benutzen.
Wobei man eben sagen muss, dass Walter Rau nicht der einzige Unternehmer war, der in dieser Zeit auf Walfang ging.
Ganz genau. Also es waren wirklich, auch alle Länder hatten, die Engländer, die Norweger, alle hatten Walfangschiffe unterwegs und die Deutschen hatten, meine ich, auch noch eine weitere große Flotte.
Wusste denn Ihr Großvater, der damals 31 war, worauf er sich da einlässt?
Ich denke schon. Das glaube ich schon. Ich kann es nicht genau sagen, aber er war schon immer sehr realistisch. Ich denke schon, dass er sich darauf, dass er wusste, was das bedeutete.
In dem Tagebuch beschreibt er ja eigentlich wenig, dafür sprechen die Bilder umso mehr, die er da hatte. Das sind 138 Schwarz-Weiß-Fotos, die so ziemlich alles zeigen. Die 100 Menschen, die auf diesem Walfangschiff tätig waren, dann tatsächlich, wie sie sich ihre Zeit vertrieben haben, während sie unterwegs waren. Genau. Es ging ja auch erst mal ein paar Wochen auf dem Schiff. Wie fühlte sich Ihr Großvater da?
Anfangs fühlte er sich absolut gut dabei. Also er hat viel Musik gemacht, er hatte viele Kontakte. Mein Großvater war auch ein sehr offener Mensch. Er hatte Freunde, sie haben Boxveranstaltungen gemacht, Sportveranstaltungen. Die harte Zeit fing dann eben erst an, als der Walfang begann, als dann auch die Arbeitszeit nicht mehr geregelt war, sondern Tag und Nacht gearbeitet wurde.
Hat er sich vorgestellt, dass die Arbeit wirklich so hart ist? Weil er hatte ja eigentlich schon Erfahrung auf Schiffen.
Kann ich schwer sagen, aber mein Großvater hat ja selbst mit der blutigen Arbeit kaum zu tun gehabt, muss ich dazu sagen. Er hat wohl anfangs noch ja, als Zimmermann und so etwas, so in Standhaltung des Schiffes, da noch ordentlich mitgearbeitet. Aber dann in der Hauptzeit hatte die Besatzung oder der Kapitän sehr schnell erkannt, dass mein Großvater hervorragend am Steuer war. Und da hat er vorwiegend das Schiff gesteuert.
Das heißt, er war gar nicht dabei, als die Tiere wirklich dann, die bereits toten Tiere, an Bord geschleppt wurden und dann zerlegt wurden.
Er hat nicht da mitgemacht, sondern er war dann auf der Brücke, ja.
Sie haben ja das Tagebuch, wie gesagt, herausgebracht und gehen damit auch auf Lesungen. Haben Sie denn eine Lieblingsstelle?
Mehrere, muss ich sagen. Also zum einen natürlich die Stellen, die einfach auch sehr humorvoll sind, auch von der Äquatortaufe, die er sehr bewusst, sehr detailliert aufgeschrieben hat. Aber auch Lieblingsstellen, wo er die Natur sieht oder wie er es beschreibt, wie sie einen Eisberg rammen und wo zum Glück ja nicht viel passiert war, aber wo dann eben viel gearbeitet werden musste.
Die Autorin Silke Zacharias aus Wolfsbede hat das Tagebuch ihres Großvaters Hein herausgegeben. Er beschreibt die Monate, die er auf dem Walfänger Walter Rau verbracht hat. Und es ging erstmal Richtung Antarktis. Und bis der erste Wal gesichtet wurde, sind aber einige Monate vergangen. Was beschrieb Ihr Großvater denn über diese Zeit? Sie haben schon erwähnt, Boxkampf und Musikveranstaltungen gelesen haben Sie viel. Aber er war auch handwerklich begabt und er hat einen Schweinestall an Bord gebaut.
Genau.
Ich nehme an, das war dann eben die Versorgung für die Mannschaft.
Richtig. Im Endeffekt waren ja über 100 Männer auf dem Schiff, also auf inklusive der Walfangschiffe. Und die mussten ja alle versorgt werden. Und auch gerade natürlich dann in der Zeit, wo die besonders hart arbeiteten. Und dafür hatten sie dann Schweine an Bord. Und dafür wurde dann der Schweinestall gezimmert, der allerdings nachher bei Rauer See auch dann irgendwann über Bord ging. Die Schweine allerdings wurden gerettet.
Das klingt ja schon sehr abenteuerlich, aber das heißt, Sie haben ja Proviant gehabt für die gesamten 6-7 Monate oder wurde zwischendurch auch nochmal betankt und beliefert?
Es wurde zwischendurch betankt. Es kam ein Tanker, der dann neue Lebensmittel und auch neues Benzin eben brachte und das schon bereits abgefertigte Öl oder die Ölfässer. Und auch das Fleisch, es wurde vom Wal ja alles verarbeitet, bis auf Gedärme. Das eben auch in Empfang nahm und schon dann wieder mit nach Deutschland transportierte. Also einmal dazwischen kam dann eben wirklich ein Tanker, der alles abholte.
Und das war ja dann eben auch nochmal die Möglichkeit, irgendwie Post mitzugeben oder etwas aus der Heimat zu erhalten.
Genau, das war überhaupt das Spannendste, dass sie dann eben Post bekam. Ganz viele Briefe bekam mein Großvater und ein Päckchen, wo er dann so wirklich schrieb, dass bei so vielen Mitfängern so die Sachen verschimmelt waren und bei ihm das dann zum Glück alles gut gehalten hatte.
Wissen Sie noch, was drin war? Ich glaube, es war ein Kuchen.
Es war ein Neujahrskuchen. Und zwar so eine typische Spezialität meiner Großmutter, das waren Waffeln, die mit Anis gebacken waren. Mm. Und die waren eigentlich von Anfang an hart. Wir Kinder, wir liebten sie, wir bekamen sie immer zu Weihnachten, eine ganze Dose. Und sie hielten bis Ostern, wenn wir sie bis dahin nicht aufgegessen haben. Also sie hielten eigentlich immer. Und die schimmelten offenbar nicht. Und die hatte er bekommen.
Ein großes Ereignis war ja auch das Überqueren des Äquators. Also auf die Äquator-Taufe haben sich ja alle an Bord lange vorbereitet. Und am 27. Oktober 1938 war es dann soweit. Er schrieb in seinem Tagebuch:
Wir haben die Äquatorlinie passiert. Zuerst gab es das Abendmahl. Jeder bekam einen Schluck Medizin, die aus Lebertran und Rizinusöl bestand. Dann gab es eine Pille, die aus sämtlichen Gewürzen, die man in der Küche findet, bestand. Anschließend ging es zur Kanzel, wo der Pastor in den Mund guckte, ob auch alles runtergeschluckt war. Nach dieser Prüfung goss der Pastor jedem eine Kelle mit kaltem Wasser über den Kopf.
Und das war die Äquatortaufe.
Genau. Aber sie wurden doch eingeseift. Sie wurden angemalt.
Sie wurden schwarz und rot angemalt und mussten das dann wieder runterwaschen.
Ja. Und die Tolle wurde ihnen noch abgeschnitten. Die Haartolle. Ne, das war auch noch so ein.
Und das war einfach ein Tag, der für alle entspannt war und wo sie irgendwie miteinander irgendwie Zeit verbracht haben. Das war ja noch, bevor sie den ersten Wahl angetroffen haben.
Ja. Da war auch nochmal so die Fröhlichkeit zu spüren, dieses Miteinander, dieses gemeinsame Feiern, was mich einfach noch sehr beeindruckt hat, gerade im Kontext mit dem Ende der Fahrt, wo er dann eben ja auch mal schreibt, jetzt weiß ich, warum sie uns so viel über Kameradschaft erzählt haben, denn die ist hier zerbrochen.
Ja, das war einfach auch eine lange, lange Zeit.
Ja, auf engem Raum, muss man dazu sagen.
Mhm. Er hat ja auch immer wieder geschrieben, dass er musiziert hat. Was für ein Instrument hat er gespielt?
Akkordeon. Da hat er ein Akkordeon mit. Da ist auch ein Foto im Buch von ihm, wie er mit dem Akkordeon an Bord sitzt und spielt. Das hatten wir auch noch ganz lange zu Hause. Also er hat dann später zwar kaum noch gespielt, aber das konnte er.
Das hatte er dabei, obwohl er ja eigentlich auch wenig dabei haben durfte, ne?
Ja, Klamotten, warme Sachen. Zum Glück hatte er sein Federbett eingepackt. Viel mehr durften sie ja nicht mitnehmen. Aber diese Quetschkommode durfte eben auch noch mit.
In einigen Einträgen taucht etwas auf, nämlich der SA-Dienst. Wissen Sie, was dabei gemeint war, was gemacht wurde?
Nein, habe ich überhaupt nichts von rausbekommen. Was sie da machen mussten, weiß ich nicht. Es war nur regelmäßig, dass sie da hin mussten. Mein Großvater hatte das abgelehnt, aber es war eben Pflicht. Aber was da genau vonstatten ging, weiß ich nicht.
Und auch, dass es eben in diesem Fall diese Walfang-Geschichte gemacht wurde, um diesen Versorgungsengpass entgegenzuwirken. Dass das ein gezielter Versuch war, der NSDAP Reserven anzulegen, Fettreserven anzulegen.
Ja.
Wusste da jemand an Bord unter der Mannschaft?
Nein.
Das wurde auch nie diskutiert.
Nicht. Nein, das war definitiv, dass sie das nicht wussten. Also die Regierung, davon gehe ich aus, das war genau geplant und da war auch natürlich auch schon der Krieg im Hintergrund geplant, aber die Mannschaft wusste das nicht.
Also haben Sie sich vorbereitet auf den Walfang, indem Sie zum Beispiel die Boote instand gehalten haben? Es waren ja Fangboote dabei, also es gab das Mutterschiff, das war ein Fabrikschiff, um den Wal quasi zu verarbeiten und 8 Fangboote waren noch dabei. Und diese wurden dann bemannt und rausgeschickt, um die Wale zu finden und wenn sie einen gefunden, getötet haben, dann wieder zurückzuschaffen zum Fabrikschiff.
Also die Walfangboote haben eben 2, 3, 4 Wale gefangen und dann eben zum Mutterschiff transportiert. Dort wurden sie dann raufgehievt und verarbeitet. Und dann die Walfangboote gingen dann eben sofort wieder auf Suche und zum Fangen, ja. Und in der Hochzeit haben sie auch dann so viele gefangen, dass sie sie kaum noch bewerkstelligen konnten.
Wie war die Mannschaft denn aufgestellt? So wie ich das verstanden habe, gab es ja verschiedene Nationen, die diesen Walfang gemacht haben, unter anderem auch Norweger. Angeblich waren das die Besten an der Harpune.
Ja, das kann ich so jetzt gar nicht sagen. Also auf der Walter Rau waren, soweit ich weiß, eben Deutsche. Ich weiß, habe im Nachhinein jetzt erfahren, dass der Kapitän wahrscheinlich Norweger war, denn da hat mich einer angeschrieben, dessen Vater auf der Walter Rau war, aber er wusste nicht genau, auf welcher Fahrt. Aber ansonsten waren das, soweit ich weiß, Deutsche, die da drauf waren. Und auf den Walfangschiffen waren immer 2, 3 Mann Besatzung und der Rest war auf dem Mutterschiff. Also auf dem Fabrikschiff, denn es wurde ja wirklich, während der Fahrt wurde es alles verarbeitet. Ein Enkel von Walter Rau, der hatte mir noch einen Film zukommen lassen, von dem ich einen Teil auch bei meinen Lesungen zeige, der macht es einem nochmal so deutlich, wie das wirklich so alles parallel vonstatten ging. Oben auf dem Deck wurden die Wale geschlachtet, zerteilt und durch Löcher auf dem Deck der Wohnen bereits wurde dann das alles ins Innere geschubst sozusagen. Mhm. Und dort wurde dann das Öl gemacht, dann wurden dort das Fleisch wurde sofort verarbeitet, zum Teil sofort in Dosen konserviert. Ist unglaublich.
Es wurden weiter tüchtig Wale verarbeitet. Fahren können wir nicht, sonst würden alle Wale am Heck abreißen. Das Wetter ist prima, ganz glatte See und Windstille. Es wurden heute wieder 31 Wale gebracht. Wir sind nicht mehr imstande, die Wale frisch zu verarbeiten, sind aber sehr zufrieden. Am Heck liegen schon einige Wale aufgedunsen und gleichen einem Zeppelin. Sie stinken furchtbar.
Das war ein Auszug aus dem Buch »Ein Walfang auf der Walter Rau« 1938-1939. Herausgegeben hat es die Autorin Silke Zacharias und sie ist heute unser Gast in der Bremen 2 Gesprächszeit. Frau Zacharias, das Tagebuch, das den Walfang auf dem Walter Rau-Schiff beschreibt, wurde ja von ihrem Großvater Hein geschrieben und seine Aufgabe bei dieser ganzen Tour war ja, er war eigentlich öfter auf der Brücke. Hat er denn aber trotzdem gesehen, wie die Tiere, die gefangen wurden, verarbeitet wurden?
Ja, das hat er ja auch zum Teil sehr detailliert beschrieben. Also das hat er von der Brücke absolut gesehen. Und auch am Tag war er ja dann, er hat ja dann, wenn er nicht gearbeitet hat, ja auch nicht nur geschlafen, sondern hat dann natürlich auch rumgeguckt.
Es war ja wirklich Knochenarbeit, die großen Tiere zu zerlegen, die Fettschicht abzumachen, die Gedärme zu entfernen, das Fleisch klein zu schneiden. Es gab auch dementsprechend viele Unfälle auf dem Schiff.
Ja, das war auch wohl enorm, dass die Leute ja auch nicht mehr ganz einfach normal auf dem Schiff laufen konnten, weil eben alles glitschig war, alles matschig war, voller Blut überall. Also die Leute sind zum Teil gestürzt. Es gab auch einen Todesfall, der sich nur allerdings nicht während des Walfangs zugetragen hatte, sondern vorher war in Kapstadt einer vom Gang gestürzt. Also es waren viele Verletzte, ja.
Und Ihr Großvater klagte auch über Rückenschmerzen. Also er musste zwischendurch, dadurch, dass er eben auch die Fangboote versorgen musste, so anpacken, dass er hinterher Beschwerden hatte.
Richtig. Allerdings war mein Großvater Ärzten gegenüber sehr skeptisch und dementsprechend ist er da dann auch nicht hingegangen und meinte immer, das war auch so sein Lebensmotto, kommt von alleine, geht von alleine und hat dann immer kein großes Gedöns draus gemacht und so hat das eben mit dem Rückenschmerz dann im Endeffekt ja auch auf der Fahrt genauso gehandhabt.
Ihr Großvater ist irgendwann, hat man auch gemerkt, sehr, sehr sachlich geworden, wenn er seine Tage beschrieben hat. Es ist, an manchen Tagen hat er einfach nur geschrieben, heute waren es so und so viele Blaufin- oder Pottwale, heute haben wir so und so viel Fässeröl herstellen können. Denken Sie, dass das auch so ein bisschen die Möglichkeit war, mit diesem ganzen, es war ja eine sehr blutige Angelegenheit, einfach umzugehen?
Ja, das denke ich schon. Also ich denke, mein Großvater und ich denke wahrscheinlich auch die anderen Männer, die haben das wirklich versucht auch auszublenden und einfach ihre Arbeit zu machen. Sie mussten sie machen, dafür waren sie angeheuert und sie durften eigentlich nicht drüber nachdenken, was dort jetzt lief oder was sie da machten. Das war blutig, es war harte Arbeit, es war eklig. Es war ja auch dann auch oft, oder nicht oft, aber auch zum Teil berührend, weil sie dann ja auch mal eine Walkuh geschlachtet haben, wo sie das Embryo rausgeholt haben. Und das las ich auch zwischen den Zeilen, dass das mein Großvater sehr berührt hat. Und nicht nur zwischen den Zeilen, er schrieb ja auch, schade, es durfte gar nicht erst leben. Ich denke, die Männer haben das sehr ausgeblendet und auch offen gestanden, so viel anderes passierte dann während der harten Arbeitszeit ja auch nicht. Es war dann auch nicht mehr viel, über was mein Großvater berichten konnte. Die Wale kamen, die Wale wurden geschlachtet, es kamen neue. Sie schafften es zum Teil nicht, zum Teil es stank. Viel mehr passierte nicht.
Es war wirklich sehr monoton und wenn man in dem Buch die Schwarz-Weiß-Fotos sieht, dann bin ich teilweise wirklich froh gewesen, dass es Schwarz-Weiß-Fotos sind, weil man das Blut eben nicht sehen konnte, das über das Schiffsdeck schwappte. Man konnte aber die Gedärme sehen, den Mageninhalt, den sie rausgeholt haben. Sie haben vorhin den Embryo schon angesprochen. Deutschland war nicht die einzige Walfangnation vor dem Zweiten Weltkrieg. Gab es so etwas wie ein Abkommen, Fangquoten, wo geregelt wurde oder gesagt wurde, dass zum Beispiel trächtige Tiere werden, Walkühe werden nicht geschlachtet? Und wenn ja, hat sich irgendjemand daran gehalten?
Nein, ich glaube nicht, dass es ein Abkommen gab. Wenn, dann hat sich auf keinen Fall jemand daran gehalten. Die Wale wurden gefangen, wie sie kamen. Und es ist gerade im Nachhinein eine Katastrophe, die dort gelaufen ist, denn also diese wahnsinnigen Mengen an Walen, die gefangen wurden, die haben ganz doll zu dem Walsterben beigetragen. Auch das ist durchaus erwiesen. Und selbst wenn es nur in Anführungsstrichen Deutschland nur das eine Schiff gewesen wäre, wäre es schon furchtbar. Aber dadurch, dass die anderen Länder eben auch noch solche Mengen fingen, ist es natürlich eine ökologische Katastrophe.
Die Bilanz, die Ihr Großvater auch in seinem Buch niedergeschrieben hat, das war 1331 Wale, Finn-, Blau- und Pottwale, dann auch ein Glattwal, eine eher seltene Sorte. Das ist, genau. Die ist, glaube ich, scheckig wie eine Kuh, schwarz und weiß. Und genau. Zwei Seewale. Und alles wurde verwertet. Und es ging darum, um das Öl zu gewinnen, um daraus Margarine zu machen. Alles andere aber auch. Die Barten wurden verwendet. Mhm. Dann wurde das Fleisch, je nachdem, ob es genießbar war oder nicht, in Konserven gesteckt und die Leber auch. Hat Ihr Großvater denn, als er an Bord war, auch mal Walfleisch gegessen?
Mit Sicherheit. Davon gehe ich aus. Also mein Großvater, ich weiß, dass er noch erzählt hat, dass es durchaus gut schmeckt. Also dass er Walfleisch gegessen hat. Und ich bin davon überzeugt, dass die Männer dort eben auch Walfleisch bekommen haben.
Was auch manchmal gemacht wurde, ist, dass die Mannschaft sich Souvenirs geholt hat. Zum Beispiel Zähne der Pottwale. Und auch ihr Großvater schrieb, er hat sich auch zwei Zähne geholt. Wissen Sie eigentlich, was damit passiert ist?
Leider nicht. Also die Zähne von meinem Großvater, die sind nicht mehr aufgetaucht bei uns. Allerdings hat mich eine Frau aus Finkenwerder, aus dem Ort bei Hamburg, aus dem wir ja kommen, angeschrieben über ein Netzwerk, dass ihr Großvater eben mit auf dem Walfangschiff war und eben auch Zähne hatte. Und daraus hatte er, ich glaube, Kerzenhalter geschnitzt. Selbst haben wir keine mehr.
Also haben Sie außer den Bildern und dem Tagebuch noch weitere Andenken oder hat er sich da zurückgehalten?
Ich habe noch solche Souvenirs haben wir keine mehr. Ansonsten habe ich nur sein Fahrtenbuch und die Urkunde, die sie alle bei der Äquatortaufe bekommen haben. Aber sonst habe ich, und die Originalfotos natürlich.
Und die sind ja alle in dem Buch, das hier rausgegeben, zu sehen. Und wer außerdem noch Interesse hat, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ja der Walfang in Deutschland eingestellt, aber die Rau 9, das letzte Fangboot der Walter Rau, das gibt es noch und das wurde nie zum Walfang verwendet und ist in Bremerhaven zu sehen. Frau Zacharias, waren Sie schon mal dort? Waren Sie auch auf diesem Boot?
Auf dem Boot war ich selbst nicht, aber ich war dort und das Museum hat allerdings gerade geschlossen. Ich habe es mir nur von außen bisher angeguckt. Was ganz interessant war, dass das Museum mir die Zeichnung noch zugeschickt hatte, die ich auch im Buch veröffentlichen durfte. Also die Pläne, wie die Rau 9 dann gebaut worden ist. Und die Rau 9 ist eben im gleichen Stil wie die anderen Fangboote gebaut worden.
Zum Schluss noch einmal kurz auf die Bilanz Ihres Großvaters, wie viele Wale denn getötet wurden auf dieser einen Tour, 1331. Danach ging es wieder zurück nach Deutschland für die Walter Rau. Ihr Großvater, Frau Zacharias, konnte es ja kaum erwarten, nach Hause zu kommen.
Also mein Vater kam während der Tour zur Welt, während der Fahrt. Da ist das, habe ich ja auch netterweise auch noch das Telegramm, was sie ihm dann geschickt hat und auch das, was mein Großvater dann zurückgeschickt hat. Und das ist noch eine sehr nette Stelle im Tagebuch, wie er sich darüber freute und wie alle sich mitfreuten, obwohl sie nun alle doch schon sehr kaputt waren von der ganzen Fangerei. Und aber wie sie dann doch noch mit ihm feierten, dass er nun wieder Vater geworden war.
Die Bremen 2 Gesprächszeit, heute mit der Autorin Silke Zacharias und einer sehr ungewöhnlichen Familiengeschichte. Frau Zacharias, Ihr Großvater Hein hat einige Monate auf einem Walfänger gearbeitet und hat dabei jeden Tag Tagebuch geführt. Und der Eintrag vom 22. März 1939 war folgender.
Auf dem Bootsdeck nahm ich mein Mittagsstündchen, als plötzlich von einem Telegramm die Rede war. Ich fuhr hoch und es war für mich. Ich erfuhr, dass mein kleiner Heino da war. Ich war überaus glücklich, dass meine Grete davon erlöst war.
Grete, das war Ihre Großmutter und Heino, Ihr Vater.
Genau, Heino war mein Vater, ja.
Ist Ihr Vater. Und er kam also auf die Welt, während Ihr Großvater auf dem Walfangschiff Walter Rau war. Allerdings schon auf dem Weg zurück nach Hamburg.
Ja, genau.
Sie haben anfangs noch erzählt, dass Ihr Großvater auf die Seemannsschule gehen wollte. Hat er sich diesen Traum eigentlich erfüllen können?
Leider nein. Im Endeffekt war es ja dann wirklich so, als sie zurückkamen, dass der Krieg ja sofort ausbrach. Mein Großvater wurde eingezogen. Das Geld war entwertet oder es wurde von Hitler eingenommen. Also er hat von dem Geld, was er dort verdient hat und was die Männer sich alle schon immer so schön ausgerechnet hatten, nichts gesehen. Und ja, dann war eben der Krieg und danach hat er dann versucht, die Familie überhaupt über Wasser zu halten. Er hat erstmal jeden Job angenommen, den er überhaupt bekommen konnte und hat dann die Seefahrtsschule nicht mehr machen können.
Das heißt, er wurde auch eingezogen. Was musste er machen in der Zeit?
Zunächst war er auf einem Seebäderschiff, das zum Kriegsschiff umgewandelt worden ist und als sogenanntes Vorpostenboot als Vorpostenboot verwendet wurde. Danach war er auf Kriegsschiffen, die Minen gelegt haben, weil er eben am Ruder sehr gut war. Und dann hatte er die Schiffe gesteuert, sodass er dann eben, dass die Minen gelegt werden konnten. Dann war er als Ausbilder in der Marineschule. Er war in der Küstenwache eingesetzt. Er war zum Glück nicht in Kriegsgefangenschaft. Und da hatte er natürlich oder seine Familie ganz großes Glück gehabt. Er war Untergrundkämpfer in Bergen, also in Holland und in Belgien war er. Aber er kam eben Gott sei Dank unversehrt zurück, hat allerdings auch nie dann über die Zeit gesprochen.
Das heißt, er hat diese Zeit auf dem Walfänger noch nicht richtig verarbeiten können. Da kam schon der Krieg. Das heißt, und auch über beide Dinge hat er, wenn dann, wenig erzählt.
Genau. Da hat er, also mein Vater erzählte auch, dass er davon einfach wirklich nie gesprochen hat. Er hat zugesehen, dass er seine Familie zusammenhielt, dass er, mein Großvater war wirklich ein absoluter Familienmensch und dass er die versorgen konnte und dass es einfach vorwärts ging.
Was hat er nach dem Krieg gemacht?
Dann hat er erst bei der Fischerei gearbeitet. Das hat aber nicht so hingehauen. Dann war er Kohlenträger. Dann hat er also eben wirklich Kohlen in den Keller geschleppt. Und danach kam er dann zu einem Tanker, zu einer Tankergesellschaft, die hieß Carlsson, die zunächst ein Boot nur hatte und Schiffe auf der Elbe betankt hat. Und Opa, also mein Großvater, der kam mit dem Herrn Carlsson super zurecht und hat dann mit dem das Geschäft aufgebaut und hat viel organisiert. Und das war ganz lustig, weil mein Großvater hatte dadurch das erste Diensttelefon, damit er immer erreichbar ist. Da war er ganz stolz drauf. Und ein paar Jahre bevor er dann in Rente ging, da ist er zum Inspektor aufgestiegen, weil der Sohn es nicht mehr mit ertragen konnte, dass mein Großvater harte Arbeit machen musste.
Die Seemannsschule konnte ihr Großvater nicht besuchen, dafür ging ihr Vater Heino dann dorthin und er wurde später Kapitän?
Richtig. Genau, mein Vater war dann Kapitän auf hoher See, also das große Kapitänspatent hat er gemacht und dann anschließend als Lotse in Kiel-Holtenau gearbeitet bis zu seiner Rente. Und eigentlich hat er das im Prinzip das gemacht, wovon mein Großvater immer geträumt hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich deswegen auch sehr nahe standen. Also mein Vater und mein Großvater hatten ein sehr enges Verhältnis auch.
Wäre das etwas für Sie gewesen, die Seefahrerei, das Abenteuer?
Das Abenteuer nicht, weil ich früher auch immer extrem ängstlich war. Aber ich hatte schon, als ich jugendlich war, dachte, ach, ich wäre schon gerne Lotse geworden. Aber das war utopisch. Mädchen durften überhaupt nicht in den Beruf. Das war also dementsprechend brauchte ich da gar nicht lange drüber nachzudenken. Es gab es eben noch gar nicht. Frauen hatten da nichts zu suchen. Leider.
Sie haben anfangs auch gesagt, dass Sie dieses Buch auch deshalb herausgegeben haben und damit wir einfach die Natur zu schätzen lernen, wie wichtig dieser Artenschutz ist. Werden Sie darauf auch angesprochen, wenn Sie zu Lesungen gehen?
Ja, auf jeden Fall. Denn das wird ja dann auch natürlich kritisiert, dass sowas überhaupt war. Und dann versuche ich schon zu erklären, wie die Zeit nun, wie es in der Zeit ausgesehen hat, mit dem Blick da drauf. Und wie viel wir heute wissen und wie viel wir heute auch da tun können, um die Tiere zu schützen. Und wie wichtig das auch ist. Also, das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass es wirklich auch abschreckt. Das ist auch, die Bilder sollen abschrecken, damit auch die Tiere geschützt werden.
Kommen denn auch andere Leute auf Sie zu, die, das hatten Sie vorhin ja schon erwähnt, dass die Enkel von Walter Rau in einen Film haben zukommen lassen, der, glaube ich, auf einer der beiden Walfangtouren gemacht wurde, damit Sie auch diese verwenden können bei Ihren Lesungen. Kommen da Menschen auf Sie und sagen, ja, ich kenne jemanden oder mein Vater, mein Großvater war da oder passiert sowas, dass man sich dann eben austauscht?
Ja. Ja, also das ist, war für mich sehr überwältigend. Also zum einen, dass eben beide Enkel von Walter Rau mich kontaktierten und wir auch sehr, sehr nette Telefonate hatten. Es war erst etwas irritierend, weil beide heißen Hubertus. Und ich war irritiert, dass er dachte, er hätte noch keinen Kontakt mit mir gehabt. Aber das auch... sehr berührend war für mich eine Lesung in Finkenwerder im letzten Sommer, wo eine Frau plötzlich aufstand bei einem Foto und sagte, das ist mein Vater. Und die dann mit Tränen nach der Lesung gegangen ist. Also das war für mich sehr berührend. Und in einem anderen, bei einer anderen Lesung ebenfalls in Finkenwerder, sagte auch eine Frau, den und den kennt sie, weil die Fotos eben auch zum Teil dann sehr klar sind von den Menschen oder dass die Namen erwähnt wurden. Und die sagten, ja, oh, das war mein Nachbar oder das war mein... Ja, oder das eine war, glaube ich, der Onkel. Und dass ich angesprochen werde, ob ich den und den kenne, weil der auch auf einer Fahrt bei der Walter Rau war. Also das ist schon, das hätte ich auch nie erwartet, dass da solche, ja, dass solche Rückmeldungen kommen und dass ich solche Begegnungen dann auch habe. Das ist für mich sehr berührend.
Das Tagebuch von Heinrich Wickede über seine Walfangreise auf der Walter Rau ist bei Edition Falkenberg erschienen und mein Gast in der Bremen 2 Gesprächszeit war die Autorin Silke Zacharias, die Enkelin des Walfängers Hein Wickede. Dieses Gespräch können Sie auch in der ARD Audiothek nachhören. Und wenn Sie mehr über das Thema Walfang vor dem Zweiten Weltkrieg erfahren wollen, heute Abend läuft in der Geschichte im Ersten der Film Walfang unterm Hakenkreuz ab 23.30 Uhr und danach auch in der ARD Mediathek. Mein Name ist Zipporah Rubina. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bremen 2 Gesprächszeit.